Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Das Turnier in Indian Wells läuft. Wir haben keinerlei Ergebnisse eines abgeschlossenen Turniers zu besprechen. Deswegen wird die Sendung heute etwas kürzer ausfallen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und die Nächte um die Ohren geschlagen hat sich auch in den letzten Tagen Philipp Joubert. Oder Philipp?
Hallo Andreas.
Ich bin ja ganz froh über die Zeitverschiebung bzw. die Zeitumstellung in den USA, dass die Abende jetzt schon um 19 Uhr losgehen.
Ja, das ist ein bisschen eine der brutalsten Teile des Tenniskalenders eigentlich. Für uns eigentlich schön, weil eben viel am Abend ist, aber viele der spannenden Sachen sind dann wiederum eher in den frühen Morgenstunden. Und es ist einer der Vorteile vom Tennis, dass es sich wirklich über den ganzen Globus erstreckt, aber es kann manchmal eben auch etwas anstrengend sein.
Wir haben natürlich die ersten drei Runden bei den Damen beziehungsweise die ersten zwei Runden bei den Herren beobachtet und darüber werden wir natürlich dann auch gleich sprechen. Aber Philipp, wir haben auch noch ein paar News, weil im Moment ist sehr viel im Gange im Welttennis.
Ja, und wir berichten so viel von den Machtkämpfen im Tennis und was dort passiert, was alles eben quasi via Davis Cup und Fed Cup und dem neuen ATP Cup passiert. Und da hat sich so ein bisschen eine neue kleine Episode abgespielt. Der Präsident der ATP, also der Herrenvereinigung, dessen Vertrag wird nicht verlängert. Und da scheint keiner so genau zu wissen, warum das passiert ist. Zumindest will es keiner in die Öffentlichkeit tragen. Ein paar prominente Spieler sind entweder involviert oder haben sich dazu geäußert und keiner weiß genau, wo es hingehen soll. Da haben wir noch die ITF-Reform, diese neue ITF-Tour, zu der du und Florian Herr ja vor kurzem auch noch diese Spezialfolge der Challenger Corner gemacht haben. Da stellen wir nochmal die neuesten Entwicklungen dar. Dann sprechen wir noch kurz über den Fed Cup, denn auch da gibt es Vorschläge zu Veränderungen. Also überall Veränderungen, nur hier nicht. Hier berichten wir einfach weiter.
Ja, wir werden einfach weiter berichten und wir werden auch wie jede Woche, und da gibt es auch keine Änderungen, darauf hinweisen, dass man uns auf iTunes bewerten kann. Wenn ihr ein paar Sterne übrig habt, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, um eine Rezension zu schreiben, freuen wir uns da sehr drüber. Wenn ihr einfach weiter sagen könnt, dass ihr einen Tennis-Podcast mögt, dann freuen wir uns darüber auch sehr. Wir fangen jetzt an mit den Damenergebnissen, weil die haben letzte Woche einige wirklich hervorragende Matches gehabt. Leider dann auch einen Krankheitsfall von Serena Williams, die ihr Spiel dann aufgeben musste. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis-Talk.
Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de.
Drei Runden in der unteren Hälfte, zwei Runden in der oberen Hälfte sind in Indian Wells zu diesem Zeitpunkt gespielt. Und wir haben es eben schon angekündigt, wir können nicht über alle Matches hier sprechen, weil das Turnier noch völlig im Gange ist. Und wir haben natürlich dann auch heute Abend, wenn die Spiele wieder losgehen, ist die Sendung von heute jetzt schon ein bisschen überholt. Das haben wir auch in unseren Dailies immer. Aber wir wollten trotzdem mal über so ein paar Ergebnisse dann noch drüber sprechen. Und gerade bei den Damen gab es eine ganze Menge an wirklich interessanten Ergebnissen. Und wir müssen über Serena Williams und Garbiñe Muguruza sprechen, die gestern Abend gegeneinander gespielt haben. Serena Williams war sehr schnell mit einer 3-0-Führung dann in das Match gegangen. Aber dann gewann sie kein einziges Spiel mehr und musste beim Stand von 3-6 und 0-1 aufgeben. Muguruza steht im Achtelfinale. Muguruza hatte sich vorher gegen Lauren Davis durchgesetzt. Und Serena Williams hatte hinterher dann preisgegeben, ja, sie hatte an einem Virusinfekt gelitten. Wir sprechen nachher noch über Alexander Zverev, der sich grauslich anhörte in den Interviews vor dem Turnier. Aber Serena Williams musste hier aufgeben und ein Match, worauf sich sehr viele Leute gefreut hatten, musste dann am Ende oder nahm am Ende ein Ende, was keiner so richtig gewollt hat. Muguruza kommt quasi kampflos ins Achtelfinale.
Und vor allem hatte Serena im Match vorher so gut gespielt, ja. Also gegen Viktoria Azarenka. Da hatte sie wirklich sehr überzeugt. Es war eines der besten Matches, vielleicht sogar des Jahres vom Niveau her. Es hat an die alten Matches der beiden erinnert und da konnte man schon annehmen, hey, vielleicht hat Serena Williams so ein bisschen ihre Grand-Slam-Siegerinnen-Form wiedergefunden. Natürlich war sie so weit nicht von der entfernt bei den beiden Finals, die sie letztes Jahr erreicht hat. Aber es schien immer so ein bisschen, als wenn sie noch nicht die ganz große Konstanz in ihr Spiel reinbekommt oder als wenn immer irgendwas passieren würde, über das sie dann stolpert. Und hier war dann wirklich so eine große Auftakthürde in der Form von Azarenka, die, ja, man kann sagen, wahrscheinlich ihr bestes Match seit ihrem Schwangerschafts-Comeback gespielt hat. Und dann kommt Serena Williams eben ins nächste Match herein. Und man hatte das Gefühl, seit dem dritten, vierten Spiel gegen Muguruza, uiuiui, da läuft nicht mehr viel zusammen. Sie hat sich dann ja eben behandeln lassen, hat dann eben nachher von Schwindelgefühlen gesprochen. Die sah man ihr dann auch an. Und dann, ja, war das im Endeffekt natürlich wirklich eine Enttäuschung. Und Muguruza, muss man sagen, hat vorher gut gespielt, hat hier in dem Match gut gespielt. Vielleicht ist es mal wieder einer der Gabi geht steil Wochen, aber ja, natürlich schwer, so ein bisschen was von ihrer Warte draus zu ziehen und bitter für Serena, vor allem, weil man eben erwarten oder vielleicht annehmen konnte, dass sie jetzt so ein bisschen ihre konstante Form finden kann und dann steht ihr so ein bisschen der Körper wieder im Weg.
Wir müssen tatsächlich über die zweite Runde von Serena Williams und Victoria Azarenka nochmal sprechen. 7-5, 6-3, das nackte Ergebnis sieht gar nicht so spektakulär aus, aber was sich Azarenka und Serena Williams am späten Abend in Indian Wells geliefert hatten, das war nicht weniger als eins, du hast es eben gesagt, eins der besten Matches dieses Jahres bei den Damen, vielleicht sogar insgesamt vom Tennis. Und Victoria Azarenka, die in den letzten Wochen einen nicht guten Eindruck gemacht hat, die verzweifelt war bei den Australian Open, die beim Fed Cup gegen Deutschland dann gar nicht zum Einsatz kam, nur im nicht mehr entscheidenden Doppel. Die hatte hier, glaube ich, einen richtig großen Schritt nach vorne getan. Hatte in der ersten Runde Vera Lapko, ihre Landsfrau, besiegt mit 6-2, 6-3. Ist hier unterlegen gewesen. Aber ihr sah man die Zufriedenheit hinterher an, auf einem Niveau spielen zu können, wo man Serena Williams wieder beschäftigen kann, eine fitte Serena Williams beschäftigen kann. Und ich glaube, das ist der größte Sieg von Victoria Azarenka nach einer Niederlage.
Kann man so sagen. Und es war eben wirklich zu sehen, wo sie immer noch ihre Probleme hat, merklich beim Aufschlag und teils eben, wenn sie wirklich in Bewegung gebracht wird, wenn sie in ihre Grundschläge reinlaufen muss. Aber man sah in dem Match eben auch, was Azarenka sie in Höchstzeiten so ausgezeichnet hat. Und dass diese Intensität von der Grundlinie, es ist diese Bissigkeit, dass diese Variabilität im Spiel, sie ist ja wirklich eine, die sehr kompetent zum Beispiel das Netz angreifen kann. Und all das war hier zu sehen und hätte sie, ja, einen besseren Aufschlagstag erwischt oder wäre der generelle Moment besser, hätte sie vielleicht sogar eine Chance gehabt, das Match hier zu gewinnen. Und es hat einfach Spaß gemacht. Es hat erinnert so ein bisschen an diese Phase damals, bevor Azarenka dann schwanger wurde, bevor ja, es so aussah, als wenn, ja, oder sagen wir in dieser Phase, wo es aussah, als wenn Azarenka das Tennis nochmal an sich reißen könnte. Es war ja damals Angelique Kerber, die Australian Open 2016 gewann, aber Azarenka war in der Zeit fast so ein bisschen die beste Hartplatzspielerin der Welt, gewann ja hier eben auch in den Wells und Miami und das hat so ein bisschen an diese Phase erinnert, wo sie wirklich mit Athletik, mit Intensität, mit ja, taktisch feinem Spiel ihre Gegnerinnen einfach dominiert hat. Und da hat es dann zum ersten Mal wieder so ein bisschen daran erinnert, ob sie das dauerhaft abrufen kann, wer weiß, aber es war auf jeden Fall mal ein ordentliches Ausrufezeichen.
Es war es, auf jeden Fall das Ausrufezeichen. Ausrufezeichen haben jetzt auch Elina Svitolina und Simona Halep gesetzt in dieser Woche. Svitolina setzte sich in einer spektakulären zweiten Runde gegen Sonja Kenin durch. Kenin, die hier einen famosen Jahresstart im Moment hinlegt. Und Svitolina konnte gerade so den Kopf aus der Schlinge ziehen und konnte dann die nächste Runde gegen Daria Gavrilova gewinnen. Trifft jetzt auf Ashleigh Barty im Achtelfinale. Simona Halep hat gegen Barbora Strizova und Katerina Kozlova gewonnen. Zwei Matches, wo sie die bessere war und die sie auch relativ sicher gewonnen hat. Sie hat hinterher dann allerdings auch noch Unsicherheit geäußert, hat gesagt, Mensch, es ist schon komisch, keine Ansprache im Moment zu haben, dann auch ohne Coach hier durch die Gegend zu reisen. Und ich bin gespannt, wie lange Simona Halep diesen Zustand noch aufrechterhält. Aber sie trifft jetzt in einem Duell, auf das sich sehr viele freuen, auf Markéta Vondrousova. Und die spielt auch famoses Tennis, hat erst Daria Kasatkina besiegt und dann Jelena Ostapenko in drei Sätzen. Vondrousova gegen Halep ist, glaube ich, auch so ein Ding, auf das wir uns alle sehr freuen können.
Man kann davon ausgehen, dass Halep das am Ende gewinnt, einfach weil Vondrousovas Aufschlag nicht gut genug ist, um ja so ein bisschen diese einfachen Punkte gegen Halep zu bekommen. Aber Vondrousova ist eine, über die wir immer mal wieder sprechen, weil sie durchaus viel Talent hat, durchaus eine auch, die zum Beispiel in der Sandplatzsaison noch so ein bisschen von sich reden machen könnte. Und Halep, gut, Halep ist sowieso die große Favoritin für die Sandplatzsaison. Ich würde sehr gerne Svitolina gegen Halep-Duell hier wieder sehen. Ich finde es durchaus unterhaltsam, wenn die beiden aufeinandertreffen. Und für beide ist das hier natürlich eine durchaus große Chance, ins Halbfinale zu kommen. Die untere Hälfte nach dem Ausscheiden von Serena sieht durchaus offen aus. Und für beide wären es dringend benötigte Punkte. Und Indian Wells natürlich sowieso eins der ganz großen Turniere auf der Tour.
Auf jeden Fall, die untere Hälfte ist schon im Achtelfinale. Die obere Hälfte wird heute erst die dritte Runde spielen. Und das ist so ein bisschen die obere Hälfte der Verunsicherten im Moment. Naomi Osaka, Angelique Kerber, dann auch Karolina Pliskova. Also es sind einige Spielerinnen dabei, die im Moment so ein bisschen mit der Form hadern und vielleicht dann auch mit dem Selbstvertrauen hadern. Naomi Osaka hat jetzt zum ersten Mal mit ihrem neuen Coach Jermaine Jenkins zusammengearbeitet und hat ihren ersten Sieg gefeiert. Und man merkte ihr die Erleichterung an nach diesem Sieg gegen Kristina Mladenovic, gegen die sie ja vor ein paar Wochen noch verloren hatte in Dubai. 6:3, 6:4 hieß es am Ende. Der erste Stolperstein wird jetzt heute in der dritten Runde mit Danielle Collins warten, die gegen Kirsten Flipkens gewonnen hatte. Danielle Collins aber seit den Australian Open auch nicht mehr in der Form. Es könnte sein, dass Naomi Osaka im Achtelfinale gegen Belinda Bencic spielt und wir dann sehen, wie weit es dann schon wieder mit dem Selbstbewusstsein von Naomi Osaka nach der Trennung von Sascha Bajin hergestellt ist.
Nein, sie hat ja was durchaus Kluges gesagt. Sie hat gesagt, ich bin nicht hier, um den Titel zu verteidigen, sondern um einen neuen Titel zu gewinnen. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen, wie sie es wird angehen müssen. Und bin gespannt, in welcher Form wir über sie in der nächsten Woche sprechen. Ist es eine leichte Krise bei Osaka? Oder hat sie jedes Halbfinale, Finale erreicht oder gar gewonnen? Dann ist, glaube ich, alles im Lot, dann ist alles gut. Dann ist Osaka wahrscheinlich im Moment wirklich so ein bisschen diejenige, die es zu besiegen gilt. Aber es könnte schwierig werden für sie in den kommenden Matches. Eben Collins und Bencic, zwei Spielerinnen, die für sie, glaube ich, von der Art her unangenehm werden können. Und dann, glaube ich, sollten wir noch kurz ansprechen, vielleicht das interessanteste Resultat in dem Teil der Auslosung war die Niederlage von Caroline Wozniacki, die hier gegen Ekaterina Alexandrova ausgeschieden ist. Und das ist natürlich nicht mehr unbedingt überraschend, dass Wozniacki im Moment frühe Niederlagen erleidet, aber sie hat wirklich einen richtig katastrophalen Start ins Jahr hingelegt. Und im Moment sieht sie nicht aus wie eine Top-20-Spielerin. Und ich denke, da kann man wirklich gespannt sein, was passieren wird in den nächsten Wochen, Monaten, innerhalb des nächsten Jahres, ob sie nicht doch irgendwann zurücktreten wird. Sie hatte ja dann eben auch uns von der Krankheit wissen lassen, dann als sie in Singapur angetreten ist. Und das scheint sie doch irgendwie im täglichen Tennisablauf zu beeinträchtigen.
Sie hat allerdings ihren Grand-Slam-Titel 2018 geholt, von daher, sie würde nicht mit einer unerfüllten Karriere nach Hause gehen. Sie war auch schon die Nummer 1 der Weltrangliste. Also sollte Caroline Wozniacki uns in den nächsten Wochen, Monaten dann darüber Auskunft geben, dass sie zurücktritt, dann hätte sie auf jeden Fall eine fantastische Karriere hinter sich. Aber ich habe so ein bisschen den gleichen Verdacht wie du, dass wir vielleicht in den nächsten Monaten von einer Rücktrittsankündigung von Caroline Wozniacki hören. Angelique Kerber hat gegen Julia Putintseva mit 6:0, 6:2 gewonnen. Putintseva ist vielleicht nicht unbedingt die Gegnerin, die man als Maßstab nehmen sollte, ob man Kerbers Form jetzt gut einschätzen kann. Vielleicht muss man da auch erst auf den Achtelfinale warten. Sie ist gegen Natalia Wichlianzeva die Favoritin. Auch die hat gut gespielt, gegen Carla Suarez Navarro gewonnen. Vielleicht ist es dann tatsächlich das Achtelfinale gegen jemand wie Aryna Sabalenka, das uns über den Zustand der Form von Angelique Kerber Aufschluss geben kann.
Das, denke ich, wäre so ein bisschen das Match, auf das man mit großem Interesse schauen würde, einfach weil Sabalenka natürlich die Art von Spiel hat, die eine Kerber in Höchstform oder Kerber in Höchstform kann eine Spielerin wie Sabalenka nerven, aber wenn Kerber eben nicht an diese Höchstform rankommt, dann ist Sabalenka eine, die durchaus durch die Defensive von Kerber durchschlagen kann oder die Kerber so viel bewegen kann, dass sie das Match gewinnen kann. Also das wäre wahrscheinlich ein guter Gradmesser. Aber erstmal müssen die beiden ihre Runden gewinnen. Beide sind nicht so ins Jahr gekommen, wie sie es gerne würden. Für beide bisher ist es in keiner Weise katastrophal verlaufen, aber so ein bisschen unzufrieden, denke ich, sind beide mit dem Jahresstart. Das wäre eine spannende Geschichte und dann wäre durchaus für beide auch eine Chance da, denn in der, ja quasi in dem Teil der Auslosung darüber hat es durchaus einige Favoritinnen-Niederlagen schon gegeben, vornehmlich die von Petra Kvitova.
Petra Kvitova hat gegen Venus Williams verloren und das war ein ja, verrücktes Match, das müssen wir einfach so sagen. Venus Williams hat Probleme mit ihrem Ellenbogen. Sie kann mit dem zweiten Aufschlag im Moment kaum die 100 Meilen erreichen. Hatte gegen Andrea Petkovic dort auch große Probleme, hat sich im dritten Satz zusammengerissen, 6:3 gewonnen. Gegen Petra Kvitova lag sie schon mit 0:3 im dritten Satz zurück und Kvitova steuerte auf einen eher ungefährdeten Sieg in diesem dritten Satz hinzu. Aber dann konnte sich Venus Williams wieder zurückkämpfen und mit 6:4 im dritten Satz gewinnen. Das ist eine verpasste Chance für Kvitova gewesen und Venus Williams trifft jetzt auf Christina McHale und dieser Weg von Williams muss nicht zu Ende sein, sollte ihr der Ellenbogen es zulassen, weiter auf höchstem Niveau spielen zu können.
Für Kvitova richtig bittere Geschichte, denn das Turnier hier war unter Umständen ihre große Chance, die Nummer 1 in der Welt zu werden. Hätte Osaka hier früh verloren und Kvitova wäre weit gekommen, dann hätte sie hier wirklich eine Chance gehabt, am Ende des Turniers endlich die Nummer 1 zu werden. Und jetzt könnte es eine recht komplizierte Geschichte für sie werden, sei denn sie hält die Form wirklich über die nächsten Monate und ist dann in der Lage, irgendwie um die US Open oder im Sommer herum Osaka ja vom Thron zu nehmen. Und es ist ein Match, was sie durchaus hätte gewinnen müssen, denn eben, sie lag mit 6-4 vorne, hatte ein 3-0 im zweiten Satz, zwei Breaks und dann kam Williams eben zurück. Und man muss sagen, Venus Williams hat natürlich immer wieder solche Matches in ihrer Karriere gehabt, gerade auch in den letzten Jahren. Die beiden hatten tolle Matches, eines sticht heraus, das ist Match in Wimbledon vor einigen Jahren, wo beide auf so hohem Niveau gespielt haben. Das hier war nicht immer unbedingt allerhöchstes Niveau, aber es war durchaus große Unterhaltung, einfach weil es so hin und her geschwankt ist. Und Kvitova sah am Ende wirklich sehr unglücklich aus, habe sie selten so unglücklich gesehen. Und für Venus Williams einer der größten Siege der letzten zwei Jahre, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Und jetzt eben die Chance gegen McHale, dann würde es gegen Bartel oder Görges gehen. Also hier in dem Teil der Auslosung scheint wirklich alles offen.
Über Mona Bartel müssen wir jetzt auch nochmal sprechen. Mona Bartel hat in der ersten Runde gegen Lin Zhu 7-5 im dritten Satz gewonnen, was eine ziemliche Zitterpartie war. In der zweiten Runde gegen Madison Keys konnte sie allerdings die Formschwäche von Madison Keys nutzen. 3-6, 6-1, 7-5 hieß es am Ende für Mona Bartel, die im dritten Satz dann auch mit einem Break-Rückstand dann noch aufholen konnte und dieses Match umdrehen konnte. Mona Bartel, für die ist es ein ganz großer Sieg gewesen. Für Madison Keys ist es weiterhin eine ganz bittere Niederlage gewesen, weil auch Madison Keys weiß im Moment nicht, wo ihre Form ist und wie sie weiß auch im Moment nicht, wie sie die zurückbekommen kann. Und Madison Keys befindet sich im Moment in einem sehr schwierigen Zustand, möchte ich sagen.
Aber natürlich der Zustand, den wir kennen. Keys ist eine erstaunliche Konstanz bei Grand Slam Turnieren vorzuweisen hat in den letzten zwei Jahren und davon ab sehr sporadisch gute Resultate abrufen kann. Und das verhindert, dass sie irgendwie noch weiter in der Weltrangliste nach oben geht. Und vielleicht verhindert es auch, dass sie in den allerentscheidenden Momenten in Grand Slam Turnieren das Vertrauen hat, um solche Matches zu gewinnen, aber irgendwie passt es alles zusammen. Sie ist immer mal wieder verletzt, dann tut sie sich eben schwer bei solchen Turnieren. Sie tut sich unglaublich schwer in der Konstanz. Sie ist nicht die Nervenstärkste hier gegen Bartel. Das Match hätte sie auf jeden Fall gewinnen können. Das ist ihr dann auch so ein bisschen aus den Händen gerutscht und Bartel war so ein bisschen die bessere Keys an dem Tag. Da sah man dann eben auch wirklich ihr elegantes Spiel, die Art, wie sie durchaus auch so ein Match dominieren kann und Keys auf der anderen Seite, ja, hat's abgegeben. Und trotzdem, wahrscheinlich wird Keys in diesem Jahr noch irgendwo ein Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreichen. Irgendwie hat sie das in den letzten zwei Jahren immer wieder geschafft. Und von daher, es ist spannend, ob das jetzt irgendwie so ein Wegweiser ist für beide, ob es für Bartel jetzt schnell nach oben geht oder wieder relativ weit nach oben geht und für Keys etwas nach unten oder ob es eher so weitergeht wie in den letzten Jahren, dass Bartel eine Top-70-Spielerin so ein Keys bei den Grand-Slam-Turnieren wieder auftritt.
Wir werden darüber natürlich dann nächste Woche sprechen, über den Rest des Turniers. Wir werden über Madison Keys wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch eine ganze Menge sprechen. Für Mona Bartel, wie gesagt, ist dieser Drittrundeneinzug ein Erfolg. Auch bei den Herren gab es einige interessante Ergebnisse, auch wenn die Herren noch eine Runde zurück sind. Aber über die sprechen wir gleich. Und wir müssen natürlich dann auch über die großen Jungs sprechen, die beim Herrenturnier dann bislang noch nicht wirklich viele federn lassen mussten. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz.
Also sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Gelb.
Ich kann es gar nicht glauben.
Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de.
Die Herren, wir haben es eben schon angekündigt, sind noch nicht ganz so weit im Indian Wells Turnier. Aber es gab einige interessante Ergebnisse. Und der erste, über den wir sprechen müssen, ist Felix Auger-Aliassime. 18 Jahre alt, hat in diesem Jahr so ein bisschen seinen Durchbruch. Hat in den letzten Wochen schon extrem gutes Tennis gespielt, hatte hier in der ersten Runde ganz klar gegen Cameron Norrie gewonnen, was ich schon sehr überraschend klar fand. Aber dann traf er in der nächsten Runde auf einen Spieler der This Gen, Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas scheint überspielt im Moment zu sein. Der hatte in den letzten Wochen sehr viel Tennis gespielt und er war chancenlos gegen Auger-Aliassime. 4-6, 2-6. Ja, Tsitsipas scheint überspielt zu sein im Moment, aber das wird nichts von dem zurückziehen, was Auger-Aliassime in dieser Woche bislang geleistet hat. Er trifft jetzt auf Yoshihito Nishioka, etwas überraschend dieses Duell. Aber Auger-Aliassime hat hier schon mal nachdrücklich für Eindruck gesorgt. Und auch der wird ein Spieler sein, über den wir in den nächsten 10, 15 Jahren eine ganze Menge sprechen werden.
Wir haben ihn schon einige Male erwähnt, einfach weil die Erwartungshaltung seit einigen Jahren ist, dass er unter Umständen so ein bisschen der Nachfolger der Djokovic-Federer-Nadal-Generation werden könnte. Der Spieler, der wirklich alles im Repertoire hat. Das hat sich dann zwischendrin etwas schwierig gestaltet in den letzten 12 Monaten. Hat er durchaus einige Challenger-Erfolge, hat sich dann aber auf ATP-Ebene ein paar Mal die Zähne ausgebissen. Auf der anderen Seite hatte er im letzten Jahr schon einen Top-20-Sieg geschafft, hat dann hier Fognini am Anfang des Jahres besiegt in Rio, war da auch ins Finale gekommen, sah dann wieder ein bisschen blass aus im Finale und auf einmal kommt er hier hin und zeigt wirklich eine sehr, sehr gute Form. Und das Match gegen Tsitsipas, das hat so ein bisschen angedeutet, wo die Reise für Auger Aliassime hingehen könnte. Was ihn auszeichnet, unglaubliche Athletik. Wirklich fast so eine Djokovic-artige Athletik. Noch ein bisschen größer, noch ein bisschen breiter eigentlich im Bau als einen oder wird wahrscheinlich ein bisschen größer und breiter werden als einen Djokovic, aber hat eine ähnliche Flexibilität drin, hat eine Vorhand, mit der sehr viel möglich scheint, einen ersten Aufschlag, der sehr gut ist, eine Rückhand, mit der er schon extrem viel tun kann. Sieht nicht aus, als hätte er wirklich große Schwächen im Spiel. Ab und an wirkte er vor allem ein bisschen passiv. Hier war das alles sehr aggressiv und das war ein erstaunlicher Auftritt gegen Tsitsipas. Das angesprochen, Tsitsipas hat es im Nachhinein auch erwähnt. Er war ein bisschen überspielt, er war ein bisschen platt, aber er hat gesagt, hey, Auger Aliassime hat mich besiegt und Auger Aliassime hatte ihn schon zweimal bei den Junioren besiegt, obwohl 2 Jahre jünger. Und bei dem kann man jetzt wirklich gespannt sein. Die Auslosung ist soweit offen, dass er sogar theoretisch ins Viertelfinale kommen könnte und dann kriegt er wahrscheinlich die ganz große Bühne, aber wenn jemand jetzt nach irgendeinem Lieblingsspieler sucht und den von ganz Anfang an begleiten möchte und in 10 Jahren beim 2. Wimbledon-Sieg sagen möchte, ja, ich war ganz von Anfang an dabei, Auger Aliassime ist vielleicht eine ganz gute Möglichkeit.
Ja, der Hype-Train ist relativ voll jetzt schon, aber ihr könnt immer noch mal einsteigen, also noch ist die Aktie auf relativ niedrigem Niveau. Eine Aktie, die eigentlich im Sinkflug begriffen war, weil die Karriere auch vorbei ist, ist die von Ivo Karlovic, aber der sagt sich, ihr könnt mich mal und spielt im Moment vielleicht das beste Tennis mit seiner Karriere. Hat hier die 3. Runde erreicht, nachdem er erst in der 1. Runde Matthew Ebden in 2 Standard-Tiebreaks 7-6, 7-6 besiegt hat und dann Borna Coric mit 6-4 und 7-6 besiegt hat. Jetzt trifft er auf Pranish Gunishwaran. Es muss nicht zu Ende sein für Ivo Karlovic. Er ist 40 Jahre alt, er hat sich unter die Top 100 nochmal zurückgekämpft. Er ist der älteste Turniersieger der älteste Spieler, der nochmal Halbfinale und Finale bei ATP-Turnieren erreicht hat seit Jimmy Connors. Und er zeigt, dass man mit diesem Tennis dann auch relativ lange noch erfolgreich sein kann.
Und das Erstaunliche an diesem Tennis ist, er wird auf diesen Aufschlag reduziert, aber hat er durchaus ein bisschen mehr im Angebot. Klar, er ist ein schwacher Return-Spieler, er ist jemand, der von der Grundlinie vermutlich nicht unbedingt Top-300-Niveau hat, aber seine Netzangriffe sind richtig gut, sein Aufschlag ist sehr variantenreich. Also das ist nicht einfach nur ein draufgeknüppelt, der weiß schon genau, wie er seinen Aufschlag platzieren muss, um sich dann gute Angriffe zu ermöglichen. Und ab und an schafft er dann ja sogar mal einen Break, wie hier gegen Borna Coric. Und Coric, darf man nicht vergessen, der hat hier letztes Jahr Halbfinale erreicht. Der war zwar nicht der allerbesten Form, weil zwischendrin verletzt, muss aber natürlich als ein guter Return-Spieler auch den Anspruch haben, gegen Karlovic zu gewinnen. Aber Karlovic schafft es. Und wir hatten es gerade nochmal nachgeschaut, sollte Karlovic ins Viertelfinale kommen, Djokovic auch. Es ist unmöglich, vielleicht nicht ganz unmöglich, denn sein direkter Vergleich steht bei 2-1 gegen Novak Djokovic.
Das wäre ein dickes Ding, sollte Karlovic hier das Halbfinale oder so erreichen. Ich kann es mir im Moment noch nicht vorstellen, aber Karlovic, du hast es gesagt, er schlägt halt auch aus dem 3. Stock auf und das ist halt nochmal so eine andere Nummer. Da muss man sich als Spieler dran vorbeikämpfen. Er ist nicht der Nervenstärkste, er hat mehr Tiebreaks verloren, als er gewonnen hat in seiner Karriere, aber man muss ihm erstmal den Aufschlag abnehmen. Und man muss dann sowas auch durchziehen und er muss sich nicht dafür entschuldigen für sein Spiel, weil er ist mit 2,10 Meter aufgewachsen und dann muss er sich nicht dafür entschuldigen, dass er einen guten Aufschlag hat. Er hat ja sonst dann auch, also er hat ja ein wirklich ordentliches Netzspiel. Das Einzige, was halt nicht kann, ist dann von der Grundlinie beziehungsweise sein Return. Die sind schwach, aber er kämpft sich in den Tiebreak und da muss man ihn erstmal besiegen.
Er macht halt das Maximum aus dem, was er hat. Vor allem ruft er das noch im höheren Alter ab und man kann gespannt sein, ob er das nicht noch 2-3 Jahre versuchen wird und da vielleicht noch ein paar Altersrekorde attackiert. Denn warum soll das, was er hier macht, nicht noch im 2022 klappen, es sei denn, er baut körperlich wirklich richtig ab.
Also Ivo Karlovic steht in der 3. Runde. Auch in der 3. Runde steht übrigens Dominic Thiem. Der hat in der 1. Runde gegen Jordan Thompson gewonnen. Dominic Thiem ist einer für mich der interessantesten Spieler bei diesem Turnier, weil von dessen Form wissen wir gar nichts. Er hat beim Südamerika-Swing eher enttäuscht, war dann zwischendurch auch nicht ganz zu 100% fit, hatte ja auch schon bei den Australian Open nicht überzeugt Und da bin ich sehr gespannt. Er trifft jetzt mit Gilles Simon auf den vielleicht unangenehmsten Gesetzten, auf den man so treffen kann als an 7 gesetzter Spieler in der dritten Runde. Auf dessen nächste Runden bin ich sehr gespannt von Dominic Thiem.
Ja, das ist eine riesige Chance hier für ihn. Und eigentlich sollten ihm, auch wenn er noch nie die großen Resultate in Indian Wells gehabt hat, die Bedingungen liegen. Es ist recht langsam hier. Der Ball zischt aber durchaus durch die Luft. Und von daher, da sollte Thiem eigentlich sein Spiel aufziehen können. Und er hat verlautbaren lassen, dass er jetzt wieder fit sei, sich fit fühlen würde. Gucken, ob er das so umsetzen kann. Er kann ganz definitiv ein paar Punkte mal gebrauchen, um so ein bisschen diesen Fehlstart wieder gut zu machen, um ein paar Punkte zu holen. Auch einfach als Sicherheit vor der Sandplatz-Saison, denn dort hat er dann ja quasi alles zu verteidigen. Und von daher, er wird hoffen, hier so ein bisschen diese Auslosung für sich nutzen zu können. Simon, ja, ist unangenehm, aber trotzdem geht Thiem natürlich als Favorit ins Match hinein. Und hier im oberen Viertel ist eigentlich nur Djokovic, der gegen ihn favoriert sein sollte.
Dominic Thiem also mit ungewisser Zukunft. Alexander Zverev hatte eigentlich ein fantastisches Turnier in Acapulco hinter sich, hat das Finale erreicht, dort hat er gegen Nick Kyrgios verloren, ist dann auch Doppelsieger geworden, ist dann nach Indian Wells abgereist und ist dort krank geworden. Und ich habe ihn im Interview vor dem Turnier, beziehungsweise vor seinem Erstrunde gegen Martin Kližan gehört, und da hörte er sich wirklich krank an. Und er bat auch schon nach 3 Spielen gegen Martin Kližan um den Physiotherapeuten. Er wollte ein Halsspray haben, weil er wohl wirklich Halsschmerzen hatte. Und er ist nicht gesund, er ist krank. Er hatte hinterher im On-Court-Interview gesagt, ich habe mich selten in meinem Leben so schlecht gefühlt wie vor diesem Match. Er hat es gewonnen, weil Kližan aufgeben musste. Und das wird Zverev als Himmelsgeschenk angenommen haben, 6-3, 2-0. Er trifft jetzt heute im Laufe des Abends auf Jan-Lennard Struff, gegen den er häufiger schon Probleme hatte. Zverev ist nicht fit, und wir müssen keine Entschuldigung finden für Spieler, die verlieren. Aber ich glaube, in diesem Fall ist auf jeden Fall schon mal eine Warnung angebracht bei Zverev.
Sieht so aus. Eigentlich hat er eine ganz gute Auslosung. Klar, in der nächsten Runde könnte da Milos Raonic warten, gegen den es die Australian Open Niederlage gab. Davon ab ist er hier der beste Spieler in diesem Viertel, aber das muss eben nichts heißen, gerade wenn er nicht fit ist. Er würde sicherlich hier gerne ein paar Punkte mitnehmen, weil er dann ja auch ein Finale in Miami zu verteidigen hat. Aber wenn es gesundheitlich nicht geht, dann geht's nicht. Jetzt müssen wir mal schauen, eben, vielleicht ist es alles schon obsolet, wenn ihr das hier hört, und er hat irgendwie 2 und 3 gegen Struff gewonnen und sah fit aus wie Superman, aber im ersten Match schien das nicht der Fall zu sein.
Nee, er hatte auch das Doppel verloren und wirkte da schon seltsam teilnahmslos, und niemand wusste so richtig, woran es lag, auch die amerikanischen Journalisten etc., die wussten gar nicht, als er nach 3 Spielen dann den Physio bekam, da waren alle am Rätseln. Und Zverev hat hier, wie gesagt, eine Erkältung, eine richtig fette Erkältung. Wir haben ja eben schon über Serena Williams gesprochen, und er trifft jetzt im Laufe des Abends auf Jan-Lennard Struff. Wenn wir auf die anderen Ergebnisse noch gucken, können wir sagen, wir haben noch keine wirklichen Überraschungen erlebt. Rafael Nadal zum Beispiel sehr klar gegen Jared Donaldson durchgegangen, trifft jetzt auf Diego Schwartzmann, der auch sehr klar durchgegangen ist gegen Ricardos Caballes Baenas. Karen Khachanov ist weiter, Daniel Medvedev ist weiter, David Goffin, der ist ausgeschieden, dem fehlt es aber im Moment an Spielpraxis. John Isner ist ganz klar weitergekommen. Ein Duell der dritten Runde, auf das wir uns sehr, sehr freuen dürfen, ist das zwischen Roger Federer und Stan Wawrinka. Federer hat in seiner ersten Runde gegen Peter Gojovcic gewonnen mit 6-1, 7-5. Sah in einem zweiten Satz nicht ganz so souverän aus, aber insgesamt hat er sicher gewonnen. Stan Wawrinka hat gegen Marton Fucsovics in 3 Sätzen und knapp 3,5 Stunden gewonnen, nachdem er in der ersten Runde schon in einem spektakulären Match Daniel Evans besiegt hat in 3 Sätzen. Wawrinka gegen Federer ist auf jeden Fall ein Match, auf das wir uns freuen dürfen, und Wawrinka ist nicht chancenlos, auch wenn er hier schon 6 Stunden arbeiten musste in 2 Runden.
Ja, wird ein bisschen effizienter spielen müssen als gegen Fucsovics. Ich glaube, die beiden hatten zusammen über 50 Breakbälle. Ist das korrekt? Irgendwie sowas. Haben nur wenige davon genutzt oder vergleichsweise wenige davon genutzt. Und Federer, würde ich auch denken, dass Federer hier angreifbar ist von einem Wawrinka. Du hattest gerade schon zu mir gesagt, Wawrinka, auf den können wir auf dem Sand achten. Da würde ich dir 100% zustimmen. Da scheint das Feld durchaus relativ weit offen hinter Nadal und Djokovic, und eben, er denke ich, könnte ihr bei den Bedingungen einen Federer gefährden, aber man muss eben da dann schon schauen, wird er diese körperlichen Anstrengungen der ersten beiden Runden überstanden. Wenn ihn das total mitgenommen hat, dann wird Federer das schon gewinnen. Wenn nicht, dann könnte es eine richtig unterhaltsame Geschichte werden.
Federer gegen Wawrinka also in der dritten Runde. Achtelfinale Radu Albot oder Kyle Edmund. Radu Albot spielt mal wieder ein richtig gutes Turnier. Erst Mariusz Kopiel besiegt und dann Fabio Fognini in der nächsten Runde. Haben wir noch Ergebnisse, die bemerkenswert wären? Wir könnten noch über die Spieler sprechen, die nicht dabei sind. Kevin Anderson, Pablo Carreño Busta und Gregor Dimitrov mussten absagen. Dimitrov mit der Schulter, mit der Problematik, auch Carreño Busta. Und bei Kevin Anderson ist der Ellbogen noch nicht so richtig wiederhergestellt. Dimitrov und Anderson haben wir noch nicht viel gesehen in diesem Jahr.
Nee, Anderson startete das Jahr ja eigentlich sehr gut mit dem Turniersieg in Indien und dann hat er diese frühe Niederlage gegen Francis Tiafoe gehabt bei den Australian Open und sich seitdem rausgenommen, hat gesagt, hey, eigentlich bin ich körperlich super fit, nur der Ellbogen, mit dem kann ich meinen ersten Aufschlag noch nicht so servieren, wie ich möchte, davon ab, aber ist eigentlich alles prima im Spiel, so hat er es in einem Interview letzte Woche gesagt, aber eben. Der Ellbogen scheint so ein bisschen wirklich das große Ding zu sein. Bin gespannt, wenn er zurückkommt, ob er dann wirklich auf dem hohen Niveau spielen kann, wie er das jetzt so antönen ließ. Und Dimitrov, der ja eigentlich mit Andre Agassi zusammenarbeitet, für den ist das natürlich eine bittere Geschichte. Vor allem bald kommt wieder der Sand. Das ist nun wirklich nicht sein Lieblingsbelag. Da ist er nun nicht der Meister darin, Punkte zu konstruieren. Und dann geht's wieder oder dauert es wieder, bis er auf den Rasen geht. Also für ihn ist das hier eine eher bittere Geschichte im Moment.
Können wir nochmal darüber sprechen, wie gut Gael Monfils im Moment spielt? Zweite Runde gegen Leonardo Meyer. Er war an 18 gesetzt oder ist an 18 gesetzt. Zweite Runde gegen Leonardo Meyer 6-4, 3-6, 6-3. Gael Monfils wirft im Moment täglich quasi das Highlight-Reel an. Das hat er früher schon gemacht. Früher hat er aber die Matches verloren. In diesem Fall gewinnt er sie. Er trifft jetzt mit Albert Ramos Vinolas auf einen sehr unangenehmen Gegner. Und trotzdem könnten wir uns vielleicht auf ein Achtelfinale gegen Novak Djokovic freuen, wenn der gegen Philipp Kohlschreiber gewinnt. Davon geht man jetzt erstmal aus, aber Kohlschreiber hatte vorher gegen Nick Kyrgios gewonnen.
Bei Monfils ja auch das Spannende. Sollte er in Form sein, wie läuft es dann auf dem Sand? Das ist ja eigentlich sein Belag. Er hat in der Vergangenheit richtig gute Resultate auf dem Sand gehabt, stand im Halbfinale der French Open, stand im Finale von Monte Carlo. Wenn er diese Form mitnimmt, dann ist er auch eben jemand, der in diese Lücke durchaus stoßen kann, der vielleicht sogar einen Team-Level auf dem Sand erreichen kann. Aber es ist bei ihm eben bisher immer eher graue Theorie oder bunte Theorie gewesen, als jetzt umgesetzte Praxis. Und trotzdem, wir haben über die Liebe gesprochen. Abseits der Liebe ist einfach eine erstaunliche Konstanz im Moment. Oder na, sagen wir eine ihm drin. Denn er ist in der Lage, wirklich diese engen Matches, die er so häufig in seiner Karriere verloren hat, zu gewinnen. Und er ist sicherlich jemand, der in der Theorie auch einen Djokovic nerven könnte. Er hat sehr viele Matches gegen Djokovic verloren, hat aber durchaus Anlagen, um Djokovic so ein bisschen, ja, zumindest ins Schwitzen zu bringen.
Wir werden das sehen und wir werden es natürlich dann auch verfolgen in der nächsten Woche, wenn wir auf das Turnier in aller seiner Pracht, in aller seiner Breite dann drauf gucken. Bis jetzt macht das Turnier großen Spaß. Wir werden, wie gesagt, nächste Woche in unserer Ausgabe darüber sprechen. Das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören, haben wir noch ein bisschen was an News. Letzte Woche gab es eine News, dass nämlich der Chef der ATP abberufen wird. Ende des Jahres wird der Vertrag von Chris Kermode nicht verlängert und das hat für Unverständnis gesorgt, beziehungsweise sorgt im Moment für Wirbel. Außerdem reagiert die ITF im Moment auf die ganzen Proteste gegenüber der neuen World Tennis Tour. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gulesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Landgraf, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Eigentlich hat man das Gefühl, dass in so einer Woche, wenn das Turnier wie Indian Wells mitten in der Woche stattfindet, dass wir so ein bisschen Slow News Week haben. Aber diese Slow News Week, die wurde abgeschafft letzte Woche, weil es gab dann die Nachricht, dass während einer ATP-Sitzung bekannt gegeben worden ist, dass der Vertrag von Chris Kermode, dem Präsidenten der ATP, nicht verlängert wird nach Ende dieses Jahres. Chris Kermode ist seit 2014 der Chef der ATP und er hat dafür gesorgt, dass die ATP sich in den letzten Jahren auf sehr gesunde Füße gestellt hat. Das Preisgeld wurde angehoben, die Turniere waren sehr gut besucht, beziehungsweise auch die Spielerpersönlichkeiten, mit denen gehandelt worden ist, sind sehr positiv angenommen worden. Die Nachricht, dass Chris Kermode abberufen wird, die war nicht ganz überraschend, weil hinter den Kulissen tobte dann schon so ein bisschen ein Streit darum, wer soll die ATP übernehmen. Es wurde ja zum Beispiel auch der Name Justin Gimelstob gehandelt. Und trotzdem hat das für sehr viel Wellen gesorgt in der letzten Woche, Philipp. Warum?
Ja, warum? ich denke, da spielen einige Faktoren rein. Also es ist eben erstmal wirklich so, dass Chris Kermode das Vertrag Ende des Jahres ausläuft und dass eben nicht ganz klar war, ob der verlängert wird. Das hängt so ein bisschen von diesem Board ab, der ATP. Die ATP setzt sich ja eben aus Spielern und Turnieren zusammen, ist also eben keine reine Spielergewerkschaft, und sondern ein Verbund von allen am Herrentennis Beteiligten. Und da braucht er eine gewisse Anzahl von Stimmen quasi, um seinen Vertrag verlängert zu bekommen. Er ist seit 6 Jahren im Amt. Es hatte sich seit den Australian Open abgezeichnet, dass das nicht der Fall sein könnte, dass die Spieler sich gegen ihn stellen würden. Die Spieler wiederum haben selber ein Board, die haben dann Treffen, in denen so ein bisschen die Meinungen abgefragt werden. Dann setzt sich dieses Board zusammen, versucht das zu repräsentieren, und das Board hat sich anscheinend in der Mehrheit gegen Kermode gestellt. Wir müssen eben sehr viel konjunktiv und sehr viel anscheinend und alles Mögliche sagen, weil nicht so ganz klar ist, was dort passiert ist, weil nicht alle an die Öffentlichkeit wollen. Wir wissen, einige der Herrenspieler sind unzufrieden. Ja, das Preisgeld ist erhöht worden, aber es scheint eine Fraktion im Herrentennis zu geben, die glaubt, dass noch mehr Preisgeld durchaus zu holen ist und dass wirklich eine klare Aufteilung oder eine gerechtere Aufteilung stattfinden sollte zwischen den Turnierveranstaltern, den Einnahmen aus Fernsehen etc. oder Übertragungsrechten und den Spielern auf der anderen Seite. Und da werden immer Beispiele aus den amerikanischen Ligen genannt, wo es ungefähr eine 50-50 Aufteilung in den meisten Fällen gibt, und es gibt Spieler, die das gerne auch wollen würden, die sagen, hey, wir müssen dafür sorgen, dass das Geld eben wirklich tief in die 100, 200 verteilt wird. Und die Hoffnung scheint es zu geben. Aber ob das der einzige Faktor ist, ob das der einzige Grund ist, dass dieser Vertrag nicht verlängert wird, das ist nicht ganz klar. Und eben kein Insider, kein irgendwie Beteiligter scheint so ganz den Einblick zu haben, weil eben relativ wenig nach außen dringt und auch intern nicht alles ganz offen gelegt zu sein scheint. Und das, was wir jetzt eben wissen, Kermode wird nicht verlängert. Das ist eine weitere Baustelle, auf die dieser Machtkampf im Tennis ausgetragen wird. Und hier scheint eben eine sehr zentrale Figur Novak Djokovic zu sein, der die Spieler repräsentiert, der diesem Spielerrat vorsitzt. Dieser Spielerrat hat dann eben empfohlen, Kermodes Vertrag nicht zu verlängern, und daher hat es dann am Ende keine Mehrheit gegeben. Die Veranstalter oder die Turnierveranstalter scheinen eher hinter Kermode zu stehen. Die Öffentlichkeit scheint eher hinter ihm zu stehen, wobei man sagen muss, dass die Tennisöffentlichkeit eben auch sehr aus dem anglophonen Raum geprägt wird und da primär aus dem britischen. Also die Nachrichten, die wir letzte Woche pro Kermode gehört haben, die kamen primär von britischen Journalisten, die alle in dem Alter sind von Kermode, die alle ganz gut mit ihm können. Und das trägt alles so ein bisschen dazu bei, dass wir eine sehr unübersichtliche Situation haben, wo keiner zu wissen scheint, warum wir hier eigentlich ganz genau gelandet sind.
Was mich beschäftigt, ist, dass die Rolle der Spieler im Moment. Novak Djokovic hat hinterher in einer Pressekonferenz gesagt, er berufe sich auf die Vertraulichkeit der Aussagen bzw. der Gespräche hinter den Kulissen vom Spielerrat, dass die Spieler dann gesagt haben, wir verlängern den Vertrag mit Chris Kermode nicht, oder wir empfehlen, den Vertrag nicht zu verlängern. Auf der anderen Seite hat Roger Federer jetzt nach seinem Match gegen Peter Gojovcic der Schweizer Presse dann auch gesagt, Mensch, ich weiß gar nicht, was da so richtig vorgefallen ist. Ich wollte mit Novak Djokovic sprechen, aber er hat keine Zeit dafür gehabt. Und ich bin eigentlich eher auf der Seite für Chris Kermode. Und ich habe mich jetzt mit Rafael Nadal abgesprochen, auch der ist für Chris Kermode. Es gibt so ein bisschen eine Rangelei hinter den Kulissen, und es gibt auch so zwei Lager hinter den Kulissen, hat man das Gefühl.
Auch Wawrinka scheint eher auf der Seite von Federer und Nadal zu stehen, aber Federer und Nadal scheinen eben nicht unbedingt mehr den Einfluss zu haben, den sie in früheren Jahren hatten. Und das Thema war schon aufgegriffen worden bei den Australian Open. Da hatten beide gesagt, hey, wir reden mit Djokovic. Jetzt hat Djokovic gesagt, naja, aber Kommunikation passiert ja nicht nur von oben nach unten, nicht nur vom Vorsitzenden des Spielerrates, sondern die beiden können sich auch an mich wenden. Das wollten Federer und Nadal jetzt in der Form nicht unbedingt wieder aufgreifen. Wir können so sicher sein, dass das Thema in den nächsten Tagen noch getragen werden wird, primär von der britischen Presse. Und ich bin sehr gespannt, was da passiert, ob sich da wirklich neue Lager auftun, ob Djokovic vielleicht sogar versuchen wird, was anscheinend sein Ziel ist, nämlich eine wirkliche Spielergewerkschaft aufzuziehen, die in Verhandlungen tritt mit den anderen Parteien des Tennis und einfach versucht, mehr Geld daraus zu bekommen, ob das Realität werden wird, was ich jetzt ja auch erstmal überhaupt zeigen wird, wo soll der nächste, die nächste Vorsitzende herkommen, in welche Richtung geht es, was sind da überhaupt die Vorgaben, denn wir wissen ja noch gar nicht so genau, was schiefgelaufen ist, daher wissen wir noch gar nicht so genau, was die Anforderungen an das nächste sind, also da könnte sich so ein bisschen der Machtkampf des Tennis, den wir eben auch am Davis Cup sehen, am ATP Cup, am Fed Cup, der könnte sich hier dann noch so ein bisschen fortsetzen auf dieser Bühne.
Justin Gimelstob wurde das letzte halbe Jahr, beziehungsweise das letzte Jahr dann auch als Nachfolger genannt und eigentlich stand für viele fest, ja, Justin Gimelstob wird irgendwann dann den Vorsitz dieser ATP dann übernehmen, aber der hat selber im Moment ein anderes Süppchen zu kochen. Er steht im Moment in den USA vor Gericht wegen Nötigung beziehungsweise wegen Körperverletzung und der ist vielleicht im Moment auch dann außen vor. Und von so ist dann wirklich die Frage, welche Namen kommen dann jetzt auf in der nächsten Zeit? Ich meine, man hat noch ein bisschen Zeit bis zur Ablösung von Chris Kermode, dessen Vertrag bis Ende des Jahres läuft, aber das wird dann ja auch eine interessante Geschichte, wer da der Nachfolger wird.
Ah, viele werden wahrscheinlich Craig Tiley spekulieren, den Vorsitzenden von Tennis Australia und den Australian Open, dessen Turnier immer sehr gelobt wird. Wimbledon wird sicherlich allerdings auch langfristig ein Auge auf ihn werfen und Craig Tiley wird sich sagen, warum soll ich die ATP übernehmen? Viel besser kann ich es wahrscheinlich nicht machen. Craig Tiley und Chris Kermode sind gar nicht so unterschiedliche Typen, weil das so, ja, gut im Öffentlichen repräsentieren können mit allen, sind so ein bisschen die Diplomaten. Das scheint aber nicht so gefragt zu sein. Anne Wooster heißt sie, glaube ich, die ehemalige Chefin vom Turnier in New Haven, genau. Wird immer mal wieder ins Spiel gebracht, vielleicht kommt auch jemand von außen, vielleicht wird es eher wirklich jemand werden, der einen aggressiveren Kurs fahren soll, aber dann ist die Frage, tragen die Turnierveranstalter das mit und daher ist so ein bisschen die großen Fragezeichen, sie schweben im Moment im Himmel über der ATP und sie sind so ein bisschen hausgemacht und keiner weiß, was bedeuten die Fragezeichen, was genau wollen uns diese Fragezeichen sagen und wo leiten uns diese Fragezeichen hin?
Wir werden natürlich darüber sprechen, wir werden es weiter beobachten in den nächsten Wochen und Monaten, wer der Nachfolger von Chris Kermode werden wird, dessen Vertrag nicht verlängert wird von Ende 2019 an. Im Moment gibt es dazu nicht viel mehr zu sagen. Im Moment gibt es auch nicht so richtig viel zu sagen über die ITF World Tennis Tour. Wir haben darüber gesprochen in den letzten Wochen und ausführlich erklärt, was es im Moment für Kritik gibt an dieser World Tennis Tour. Jetzt hat die ITF reagiert, hat dafür gesorgt, dass die Qualifikationsfelder erhöht werden von 24 auf 32. Und trotzdem gibt es immer noch Kritik, weil immer noch zu wenig Spielmöglichkeiten gibt. Es gab ein Interview im Guardian, glaube ich, oder im Telegraph mit Marcus Willis, der vor ein paar Jahren in Wimbledon so eine Cinderella-Geschichte hingelegt hatte, der auch gesagt hat, ich habe im Moment keine Möglichkeiten, Tennisturniere zu spielen. Und jetzt soll es dann aber noch weitere Änderungen geben. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, die ITF knickt ganz schön ein und am Ende werden wir wieder alles beim Alten haben. Im Moment sieht es danach aus.
Ja, eben die Frage ist, kann man sowas mitten in der Saison ändern? Wird es da eine Änderung geben? Oder wird es da einen Schnitt zum Ende des Jahres geben? Vor allem aber auch, wie wird dieser Machtkampf, um den es ja hier geht, wie wird er ausgehen? Wird sich eine Fraktion durchsetzen können, die wirklich sagt, alles zum Alten zurück und die eben die ITF für diese Reform kritisiert und das ITF-Argument, dass hier eben primär auch gegen den Wettbetrug gearbeitet wird, damit kontert, dass sie sagt, ja, die ITF nimmt extrem viel Geld dafür ein, dass sie Daten für Sportwettenhersteller zur Verfügung stellt. Also wird diese Fraktion gewinnen oder gewinnt die ITF, die durchaus auch von einigen Spielern unterstützt wird. Zum Beispiel dann Kevin Anderson hat sich hinter diese ITF-Entscheidung gestellt und hat gesagt, hey, hat das Beispiel des Golf genannt und hat gesagt, da gibt es auch nur 200, 250 Profis und der Rest muss sich das halt verdienen. So eine Tourcard, wie es sie im Golf gibt. Also setzt sich diese Fraktion durch. Es gibt sie durchaus, diese Stimmen. Sie scheinen nicht in der Mehrzahl zu sein, aber sie sitzen im Moment an relativ einflussreichen Posten. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Und es hat wirklich viel damit zu tun. Sagt man jetzt einfach, Tennis ist eine ganz offene Geschichte und jeder kann sich Tennisprofi nennen. Oder aber ist Tennisprofi eben etwas, was man sich quasi verdienen muss, im wahrsten Sinne des Wortes und wo das Nadelöhr extrem klein ist, um dort überhaupt hinzukommen?
Auch da wird es natürlich in den nächsten Wochen und Monaten noch Diskussionen geben. Letzte Woche hat das Board sich getroffen in Indian Wells und hat über Änderungen gesprochen. Es gibt jetzt die Idee, dass es noch eine Brücke geben soll zwischen den hochdotierten ITF-Turnieren, also diesen 25.000-Dollar-Turnieren, und den niedrigsten Challenger-Turnieren. Das wäre ein 35.000-Dollar-Turnier, 32 Spieler und Spielerinnen Main-Draw, beziehungsweise 24 Spieler Qualifikation. Das würde einfach dann nochmal die Möglichkeiten erhöhen, für Spieler dann zu spielen. Und Die ATP hat wohl gesagt, ja, auf diesen 25.000 $ Turnieren können wir auch nochmal darüber reden, dass wir mehr ATP-Punkte verteilen, weil im Moment gibt es für einen Finalisten bzw. für einen Sieger 3 ATP-Punkte bei diesen 25.000 $ Turnieren und die sollen 2020 komplett abgeschafft werden, sodass wir dann wirklich zwei ja, verschiedene Touren hätten und auf den 15.000 und 25.000 $ Turnieren überhaupt keine ATP-Punkte zu verdienen wären. Das sind jetzt die Ideen, die im Moment noch rumschwirren. Auch Dirk Hordoff zum Beispiel, über den haben wir auch in den letzten Wochen häufiger gesprochen, Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes, der ist noch sehr aktiv und forciert diese Änderung. Wenn wir das sagen, wir haben dieses 32er oder dieses 35.000 $ Turnier für die Herren, bei den Damen haben wir diese Probleme nicht, weil die noch mit sehr vielen WTA-Punkten ihre Turniere belohnt. Wenn wir das bei der ATP haben, dann müssen wir aber auch noch immer noch die Turnierveranstalter finden, die diese Turniere dann auch ausrichten. Es müssen ja zusätzlich Turniere entstehen.
Und das ist halt so ein bisschen die Geschichte daran. Lohnt es sich, eben solche Turniere noch zu veranstalten in der Form, in der wir es gesehen haben? Oder geht dann so ein bisschen die Tendenz zu diesen ganz großen Challengern, wo man sich sicher sein kann, hey, kriegt man wenigstens ein paar große Namen dafür, dass man da Geld reinsteckt? Und ist es jetzt eben die Aufgabe der Verbände? Das ist ja auch etwas in der Folge, die du und Florian Herr aufgenommen habt, wo ihr die ganze Thematik in der Challenger-Corner genauestens besprochen habt, eben wer bezahlt für das Ganze und wo kommt das Geld her und wer steht jetzt quasi für die Folgen dieser Reform ein?
Das werden wir auch in den nächsten Wochen beobachten. Im Moment, wie gesagt, ist alles so ein bisschen noch im schwebenden Zustand und wir haben noch keine Basis, auf der wir weiter im Moment Neuigkeiten vermelden können. Eine Neuigkeit haben wir allerdings noch, denn es gibt Gerüchte und die Gerüchte kommen im Moment auf, dass Ulrich Klaus hat das auch bestätigt, dass der Fed Cup auch mit einem Endturnier, mit einem Jahresendturnier bedacht werden soll. Im Moment haben wir noch die 8 besten Mannschaften, die im Viertelfinale, Halbfinale und Finale aufeinandertreffen, in einem ganz normalen Tableau. Aber auch hier soll es Änderungen geben und vielleicht das Endturnier dann sogar im April geben.
Es war natürlich abzusehen, dass sowas passieren könnte und dass Cosmos rantreten könnte quasi an die Damentour, um mit der kombiniert eben vielleicht einen etwas stärkeren Fed Cup noch aufzuziehen. Von vielen traditionellen Verbänden scheint die Tendenz dahin zu gehen, eher den Fed Cup zu erweitern auf 16 Mannschaften, wie wir es jetzt eben bei den Herren zu haben und dann über das Jahr hinweg einfach ein Format zu spielen, wie es jetzt der Fall ist. Da der Fed Cup aber generell natürlich nicht auf so stabilen Füßen steht wie der Davis Cup oder eben in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, auch nie diese Unterstützung erfahren hat, weil er nie diese Besonderheiten des zum Beispiel Fünfsatzformates hat, kann ich mir vorstellen, dass er noch einfacher zu kippen ist als der Davis Cup. Und da wird die Werbung dann wahrscheinlich wirklich dahin gehen, hey, pass auf, wir haben so ein breites Feld im Damentennis im Moment und wenn wir die Spielerinnen alle an einem Ort zusammenbekommen, das kann doch alles nur gut gehen, dann wird wahrscheinlich erst ein bisschen der Hinweis auf dieses Zonenturnier, was wir in Großbritannien jetzt vor kurzem hatten, wo sowohl Weltklasse-Spielerinnen vor so einem enthusiastischen Publikum spielten, wird dahingehend sagen, hey, wenn wir das jetzt alles an einem zentralen Ort hinbekommen, dann auch noch im April, wenn alle Spielerinnen fit sind, dann sollte das doch wirklich eine gute Geschichte werden. Ich kann mir vorstellen, dass sich dafür durchaus eine Mehrheit findet.
Auch das werden wir beobachten in den nächsten Wochen. Wir haben noch keine endgültigen News hier zu Chris Kermode, zur ITF bzw. zum Fed Cup, aber wir wollten euch auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Das war die etwas kürzere Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir werden in den nächsten Tagen noch eine neue Sendung veröffentlichen, dann wieder mit einem Spielerporträt über einen Spieler, der in den letzten 20 Jahren das Tennis mitgeprägt hat. Das quasi als Überbrückung. Und nächste Woche werden wir dann natürlich darüber berichten, über das große Turnier in Indian Wells und dann auch bis zum Finale dann durchgehen können, weil wir dann die Ergebnisse haben. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.